Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Frieden schaffen ohne Waffen. Dieser Slogan ist auch in der christlichen Friedensbewegung lange beliebt gewesen und ist es noch. Doch angesichts des Krieges in der Ukraine fragen sich viele, wie das nun gehen soll, Frieden schaffen ohne Waffen. Und gerade Protestanten fragen sich, ob sie neu über ihre Friedensethik sprechen müssen. Ich bin jetzt verbunden mit dem Theologen Michael Haspel. Er ist Professor für systematische Theologie an der Universität Jena. Guten Morgen, Haspel.
Guten Morgen, Herr Bayroth.
Herr Haspel, was fällt Ihnen angesichts der Lage in der Ukraine zu dem Slogan ein, Frieden schaffen ohne Waffen?
Das ist eine Orientierung evangelischer Friedensethik, die sogenannte vorrangige Option für die Gewaltfreiheit. Die prägt auch die Friedensdenkschrift der evangelischen Kirche von 2007. Aber in der Friedensdenkschrift ist es nicht die einzige Perspektive. Dort gibt es auch das Instrument der rechtserhaltenen Gewalt für Situationen, wo eben nicht gewaltfrei Konflikte gelöst werden können, sondern wie im Fall der Ukraine Menschenrechte verletzt werden, das Selbstbestimmungsrecht verletzt wird und das internationale Recht verletzt wird. Da sieht als äußerstes Mittel die evangelische Friedensethik auch den Einsatz von kriegerischer, militärischer Gewalt gebunden an das internationale Recht vor. Insofern ist es tatsächlich weniger eine Unklarheit der evangelischen Friedensethik als manche Interpretationen, die diese rein pazifistisch auslegen wollen.
Ich wollte Sie gerade fragen, wieso kocht denn der Streit um den Pazifismus und die Waffenlieferungen gerade unter evangelischen Christen so hoch?
Weil es beide Strömungen, die ich gerade benannt habe, gibt und die Friedensdenkschrift einen gewissen Kompromiss darstellt. Und jetzt angesichts von Waffenlieferungen auch pazifistische, emotionale Positionen wieder stark werden. Man kann ganz klar sagen, wenn man wie im internationalen Recht und auch in der allgemeinen und der evangelischen Friedensethik vorgesehen Notwehr für legitim ansieht, dann ist natürlich Nothilfe in verhältnismäßigen Formen auch legitim. Manche würden sogar sagen, es ist geboten, wenn jemand angegriffen wird, ungerechtfertigte Weise, und das liegt ja nun in der Ukraine vor, dann ist es sogar die Pflicht, den Menschen zu helfen. Mit welchen Formen und mit welchen Waffensystemen und welchen politischen Mitteln, das ist dann keine ethische Frage, das ist eine politische Frage.
Sie sagen in einem Aufsatz, den Sie geschrieben haben in der Online-Zeitschrift Die Eule, es sei die erste Aufgabe einer friedensethischen Analyse, erstmal zu schauen, was der Fall ist, also eine Bestandsaufnahme zu machen. Jetzt haben Sie schon ein paar Sachen gesagt in Richtung Bestandsaufnahme, aber was ist denn der Fall in der Ukraine?
Na, der Fall ist ein völkerrechtswidriger Angriff, eine Aggression, die nicht nur ein Bruch des Völkerrechts ist, sondern nach dem Statut des Internationalen Gerichtshofs auch ein Verbrechen. Es ist auch ein schwerer Rechtsbruch mit Blick auf das Budapester Memorandum, wo die Russische Föderation ja der Ukraine ausdrücklich die Integrität und Sicherheit zugesagt hat angesichts der Abrüstung der Nuklearwaffen, die in der Ukraine postsowjetisch verblieben waren. Also wir haben alle Merkmale eines Angriffskrieges und eines schweren Bruchs des Völkerrechts. Es wurde versucht, ich denke, das ist offensichtlich geworden, mit allen diplomatischen Mitteln das zu verhindern. Also man hatte diese Bilder von diesem Tisch in Moskau im visuellen Gedächtnis, wo sich keiner zu schade war, der westlichen Staatenchefs dort nochmal hinzufahren, angesichts einer Situation, die eigentlich schon relativ eindeutig war. Es ist ja frappierend, wie präzise die Geheimdienstberichte der USA tatsächlich waren. Es ist ein Angriffskrieg und dieser Angriffskrieg muss abgewehrt werden mit allen politischen Mitteln, mit allen diplomatischen Mitteln. Die haben offensichtlich nicht ausgereicht. Nun kann man nur sich wundern und bewundern, dass die Ukraine in der Position militärisch, die sie ist, sich so verteidigt, dass Menschen aus Deutschland freiwillig zum Militärdienst zurückkehren in die Ukraine und für ihre Freiheit kämpfen. Und dann sollte man die auch angemessen unterstützen. Waffenlieferungen sind nicht alles. Das wird keinen Frieden alleine bringen. Dazu wird es Verhandlungen brauchen, Versöhnungsprozesse, Prozesse in der Zivilgesellschaft. Aber um die akute Gewaltanwendung zu unterbinden, sehe ich im Moment keine Alternative, auch Gewalt anzuwenden, um den russischen Angriff abzuwehren. Man kann nur hoffen, dass die Verhandlungen, die ja heute in der Türkei stattfinden, den politischen Prozess wieder in Gang bringen und diese offene Gewaltexzesse beenden, die zunehmend auf Kosten der Zivilbevölkerung gehen und gehen werden.
Sie haben es angesprochen, die EKD beschäftigt sich sehr lange mit Friedensethik. Die Denkschrift aus dem Jahr 2007, aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen. Sie haben mir auch vorhin gesagt, eigentlich liegt das im Rahmen dieser Denkschrift, da Waffen zu liefern. Und Sie schreiben, Sie hätten sich mehr Klarheit jetzt von der EKD gewünscht. An welcher Stelle?
Ich denke, die Stellungnahmen von der EKD, insbesondere der Ratsvorsitzenden ihrer großartigen Rede in Berlin und des Friedensbeauftragten, sind wichtig, auch in der Hinsicht, dass jetzt nicht plötzlich so eine Militarisierung oder eine August 1914-Stimmung entsteht. Also im Moment ist es ja sehr stark, diese Position, die ich gerade vertreten habe, wird ja von der Mehrheit der Deutschen befürwortet und es wird nach Aufrüstung gefragt. Da sind auch mahnende Stimmen wichtig. Aufrüstung allein wird nicht Frieden bringen. Ich hätte mir deutlicher gewünscht, dass gesagt wird, die Verteidigung der Ukraine ist völkerrechtlich gedeckt, es ist gutes Recht und es ist auch gedeckt von der evangelischen Friedensethik. Das ist inzwischen passiert, aber doch etwas später. Und bei den Waffenlieferungen ist es klar, die Waffen werden keinen Frieden im positiven Sinne bringen, aber natürlich können Waffen Gewaltanwendung unterbrechen. Man denke nur an die Beendigung des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges hier auf unserem Gebiet oder auch der erste Krieg gegen den Irak 1991, wo durch die UN mandatiert eine Allianz Kuwait befreit hat von der irakischen Besetzung. Dass dort kein positiver Frieden eingetreten ist, das können wir sehen. Aber die unmittelbaren Auswirkungen von exzessiver Kriegsgewalt wurden gestoppt. Mhm. Mehr kann Waffengewalt nicht machen, aber das kann sie im guten Sinne in manchen Situationen tun, in der Ausnahme. Und das sollte man auch mit betonen. Das wäre mein Akzent. Aber wie gesagt,
Sie schreiben auch in Ihrem Aufsatz in dem Online-Magazin Die Eule, der Ansatz der Friedensbewegung und Teile der Friedens- und Konfliktforschung, die Sicherheitslogik durch eine Friedenslogik zu ersetzen, der kann als gescheitert angesehen werden. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, aber ist an diesem Punkt für Sie fehlt da was in der protestantischen Friedensethik?
Ist zumindest ein Punkt, der stärker entwickelt werden müsste, dass die Entwicklung von Frieden auch mit zivilen Mitteln nicht ausschließt, mit konventioneller Rüstung auch Gewaltanwendung abzuschrecken und diese beiden Dinge zusammenzudenken und nicht gegeneinander zu denken. Auch jetzt bei der Frage von mehr Mitteln für die Sicherheit zu denken, wir brauchen vermutlich in Deutschland eine stärkere konventionelle Einsatzfähigkeit des Militärs, aber wir brauchen natürlich auch die Stärkung ziviler Konfliktbearbeitungsinstrumente. Wir brauchen eine Stärkung der OSZE, wenn die denn wiederbelebbar ist nach diesem Konflikt. Wir brauchen die Stärkung von Entwicklungszusammenarbeit und Klimagerechtigkeit. Das zusammenzudenken, darin sehe ich eine Perspektive der Weiterentwicklung.
Der Theologe Professor Michael Haspel von der Uni Jena zum Krieg in der Ukraine und zur protestantischen Friedensethik. Vielen Dank, Herr Professor Haspel.
Gerne. Auf Wiederhören.